ARD.
US-Präsident Biden zieht sich zurück. Er macht den Weg frei für einen neuen Kandidaten der Demokraten.
In München findet die Welt-AIDS-Konferenz statt. Es ist immer noch Thema. Was macht hier Hoffnung und was löst Sorgen aus?
Und endlich Urlaub und dann wird man krank. Das Phänomen Freizeitkrankheit und wie wir es verhindern können.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen. An diesem Montag, wir haben den 22. Juli und das Team dieser Woche kommt aus Köln und Hannover. Marlies Schaum und Moritz Zacho, hallo.
Ja, good morning. Falls ihr eine Wette laufen hattet, ne? Eins ist sicher heute Morgen. Joe Biden tritt nicht noch einmal an, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Das ist seit gestern Abend unserer Zeit klar.
Da hat nämlich Joe Biden auf der Plattform X angekündigt, dass er nicht mehr Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen im November werden will. Er schreibt, es sei das Beste im Interesse seiner Partei und des Landes, beiseite zu treten und sich nur auf die Arbeit als amtierender Präsident der USA zu konzentrieren. Also es ist jetzt, Stand heute Morgen, Stand jetzt tatsächlich völlig offen, wer im November gegen Donald Trump von den Republikanern ins Rennen um die Präsidentschaft geht. Und das kann uns natürlich einerseits egal sein, denn es geht um die USA und nicht darum, wer hier bei uns im Kanzleramt sitzt oder so. Und andererseits kann es uns auch gar nicht egal sein, denn wer in den USA an der Macht ist, beeinflusst natürlich erheblich, wie sich die Krisen dieser Welt weiterentwickeln oder auch, wie es für die deutsche Wirtschaft so läuft.
Von daher haben wir das auch verfolgt, was da seit Ende Juni in den USA passiert. Seitdem ist das schon Thema, ob Joe Biden mit seinen 81 Jahren eigentlich noch fit genug ist, um nochmal Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl zu werden. Das hat ja alles angefangen mit einem Fernsehduell gegen Donald Trump. Joe Biden hat da teilweise Sätze nicht zu Ende gebracht. Er wirkte unkonzentriert und fahrig. Und ab da ging dann das ganz große Beobachten los. Was ist mit ihm? Kann er das noch? Ist er zu alt? Das sind dann so die Fragen gewesen. Joe Biden hat dann auf einer wichtigen Konferenz auch noch den Präsidenten der Ukraine aus Versehen als Wladimir Putin, also als Russlands Präsidenten angekündigt. Das hat er zwar schnell bemerkt, den Fehler und sich dann auch korrigiert, aber da war es eben schon passiert. Und dann hat er auch noch eine Corona-Infektion erwischt und sich zurückgezogen.
Wir wissen aktuell also gar nicht, wie es Joe Biden auch gesundheitlich wirklich geht. Er hat wiederum auf der Plattform X angekündigt, er werde sich im Laufe dieser Woche näher noch zu seiner Entscheidung äußern. Fakt ist aber, dass in den vergangenen Tagen schon immer mehr Menschen aus seiner Partei, die dort auch was zu sagen haben, öffentlich erklärt haben, dass sie Joe Biden nicht mehr unterstützen wollen. Also da war wirklich ordentlich Druck da. Ich persönlich, Moritz, finde es zwar mehr als verständlich, wenn man mit 81 Jahren einfach mal so in den Ruhestand geht, ne? Aber so ein amtierender Präsident hat in den USA im Wahlkampf eben eine enorme Strahlkraft. Und vielleicht haben die Demokraten auch deshalb so lange an Joe Biden festgehalten, bevor er eben in diesem Fernsehduell plötzlich so unglaublich unfit wirkte.
Es ist in den USA ja auch so, dass Persönlichkeiten im Wahlkampf eine riesige Rolle spielen. Auf die wird dann alles zugeschnitten. Donald Trump, der geht ja für die Republikaner ins Rennen. Er will eben nochmal Präsident werden. Und er steht nach dem Attentatsversuch auf ihn als stark und unverwundbar da und inszeniert sich natürlich auch selber. So hat er direkt aufgegriffen. Ganz im Gegensatz dazu dann eben Joe Biden. Donald Trump und sein Wahlkampfteam hatten sich auch komplett darauf konzentriert, Joe Biden eben wegen seines Alters anzugreifen. Na, und jetzt müssen sie halt abwarten, wer da statt Joe Biden kommt. Biden selber hat gestern auch schon angekündigt, er unterstütze Kamala Harris. Das ist ja die Vizepräsidentin, 59 Jahre alt, die erste Frau in diesem Amt. Sie ist Juristin, hat lange als Staatsanwältin gearbeitet und sie ist die Tochter von indisch-jamaikanischen Einwanderern.
Kamala Harris, die hat sich in den vergangenen Jahren vor allem für die Rechte von Frauen eingesetzt und sie musste sich, hat Joe Biden so angeordnet, auch um die Einwanderungspolitik der USA kümmern. Sie gilt nicht so gerade als, ja, mitreißende Rednerin und ihre Umfragewerte waren in den vergangenen Monaten auch schlechter als die von Joe Biden. Aber sie wäre jetzt für die Demokraten eine relativ praktische Lösung, denn sie kann auf das ganze unglaublich wichtige Wahlkampfspendengeld zugreifen und all das nutzen, was die Unterstützer schon für das Team Biden-Harris gespendet haben. Das sind mehr als 90 Millionen Dollar immerhin. Also Wahlkämpfe in den USA sind ja irre, irre teuer. Es könnte aber auch sein, dass sich noch weitere Kandidaten und Kandidatinnen finden, die für die Demokraten gegen Donald Trump antreten könnten. Wer es letztlich wird, entscheiden die sogenannten Delegierten der Demokratischen Partei dann Mitte, Ende August.
Behalten wir im Blick. Wir halten euch da auf dem Laufenden, sobald das, was da in den USA passiert, auch wichtig wird für uns. Mich hat das ja gestern, muss ich auch ehrlich sagen, nochmal so richtig wach gemacht vor dem Schlafengehen, Marlies. Als wir dann nochmal bei unseren Korrespondenten in den USA nachgefragt haben, wie groß die Aufregung jetzt dort eigentlich ist, da hat eine sehr erfahrene Kollegin gesagt, liebe Leute, die USA, die sind nicht halb so aufgeregt wie der Rest der Welt. Die Amerikaner machen sich also erst ab September, Oktober Gedanken darüber, wo sie ihr Kreuzchen dann auf dem Wahlzettel machen. Also wenn ich etwas über die Krankheit AIDS höre, dann denke ich vor allem an das, was ich in der Schule gelernt habe. Die große AIDS-Welle, die gab es in den 80er Jahren. Heute ist das ja gefühlt kein Thema mehr, also vor allem in reichen Ländern wie Deutschland nicht. Wer sich mit HIV infiziert, kann man sicher sein, kann behandelt werden und damit auch gut leben.
Für mich ist das ein bisschen anders. Ich bin ja einen ganzen Brocken älter als du, also 1980 geboren, und bei mir sitzt das wirklich ganz tief. Also diese Angst vor HIV, vor AIDS, das war in meiner Jugend in den 90ern ein riesiges Thema. Dass man sich da bloß nicht mit HIV irgendwie infiziert, was dann ja die Immunschwächekrankheit AIDS auslösen kann. Aber klar, du hast recht, Moritz, in ärmeren Ländern ist HIV heute ein sehr viel größeres Problem als in reichen Industrieländern wie Deutschland. Aber selbst hier bei uns haben vor allem die ein hohes Risiko, die auf der Straße leben und Drogen konsumieren. Und weil das Problem also noch da ist, gibt es in München diese Woche die Welt-AIDS-Konferenz. Da kommen Experten aus 170 Ländern zusammen und beraten darüber, wo man eigentlich gerade steht bei der Therapie von AIDS zum Beispiel.
Vergangenes Jahr haben sich in Deutschland nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts rund 2200 Menschen mit HIV infiziert.
Und darunter sind eben heterosexuelle Menschen, die ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Dann die Menschen, die Drogen konsumieren, habe ich schon erwähnt. Und auch Männer, die Sex mit Männern haben. Und in allen drei Gruppen steigen die Infektionszahlen, aber laut Robert-Koch-Institut.
Gerade bei denen, die Drogen wie Heroin und Fentanyl konsumieren, machen sich die Experten Sorgen. Wer sich mit HIV infiziert, hat zuvor eben oft eine unsaubere Spritze für seinen Konsum benutzt. Und das sind in Deutschland im vergangenen Jahr immerhin etwa 380 Menschen gewesen. Vielen fällt dann auch gar nicht auf, dass sie sich in dem Moment infiziert haben. Und dadurch können sie dann natürlich wiederum andere anstecken.
Die AIDS-Hilfe sagt deshalb, Drogenabhängige müssen unbedingt Konsumräume zum Beispiel haben. Also dass sie auch saubere Spritzen zur Verfügung gestellt bekommen.
Ja, das Beispiel kenne ich aus Hannover. Der Konsumraum, der ist bei uns direkt neben dem Hauptbahnhof. Menschen, die drogenabhängig sind, können sich da medizinische Hilfe holen, auch saubere Spritzen, um eben Übertragungen wie HIV zu verhindern. Und sie werden auch beraten, wenn sie versuchen wollen, aus ihrer Drogenabhängigkeit rauszukommen. Experten sagen auch, Konsumräume senken die Zahl der Drogentoten. Aber trotzdem haben bisher erst 8 Bundesländer Konsumräume. Bundesländer wie Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und auch Bayern machen da nicht mit.
So eine HIV-Infektion kann aber eben nicht nur über unsauberen Drogenkonsum passieren, sondern auch klassischer, ungeschützter Sex. Und da kann sich natürlich jeder am besten selber einschätzen, wie so das eigene Sexualleben ist. Ob es vielleicht mal sinnvoll wäre, sich auf HIV zu testen. Kann man ja auch machen, kostenfrei, zum Beispiel bei der AIDS-Hilfe. Das kann dann ja einfach helfen, HIV zu entdecken, andere Geschlechtskrankheiten nebenher auch. Und dann ist es natürlich leichter, so eine Verbreitung einzudämmen, wenn man erstmal weiß, was da ist oder auch nicht. Und dazu kommt ja, wenn ich weiß, dass ich infiziert bin, dann kann man gezielt behandelt werden, man kann Medikamente bekommen. Also AIDS, um es nochmal zu sagen, ist heute, zumindest auch in Deutschland, kein Todesurteil mehr. Man kann hier richtig gut versorgt werden.
Aber auch hier gibt es dann wieder das Problem, manchmal gibt es bei Medikamenten ja Engpässe. Anfang des Jahres war es schwierig, das Medikament PrEP zu bekommen. Das ist Teil von HIV-Therapien für Betroffene, wird aber zum Beispiel auch von Menschen genommen, die sich einfach schützen wollen, weil sie wissen, dass ihr Partner oder die Partnerin das Virus in sich trägt. Seit mittlerweile 5 Jahren verschreiben Krankenkassen das Medikament Menschen, die ein hohes Risiko haben, sich mit HIV anzustecken, um dann eben die Infektionszahlen einzudämmen.
PrEP ist ein total wichtiges Medikament, aber es ist knapp hier bei uns in Deutschland. Und Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat deshalb Anfang des Jahres erlaubt, dass PrEP importiert werden darf aus dem Ausland nach Deutschland. Aber auch da gibt es hin und wieder Engpässe.
Und daraus folgt für Betroffene dann natürlich ein reales Problem. Sie nehmen nicht mehr täglich die Tabletten, um sie sich eben aufzusparen. Oder sie rennen von Apotheke zu Apotheke, um das Medikament zu bekommen. Und dann müssen sie immer wieder von ihrer persönlichen Situation mit HIV erzählen. Auch nicht so schön.
Ja, wer macht das? Schon gerne. Ne? Auch wenn es vielleicht gut behandelbar ist. Es ist immer noch irgendwie so ein Stigma. Ne? Und Betroffene müssen immer wieder damit rechnen, diskriminiert zu werden. Und dann wiederum ist dieser Teufelskreis da. Wem erzähle ich überhaupt davon und wem nicht? Und lasse ich es überhaupt herausfinden und behandeln und so weiter?
Aber wir haben am Anfang davon gesprochen, dass es auch noch Hoffnung gibt. Laut Berliner Charité gelten 3 Menschen in Deutschland als geheilt. Bei ihnen wurden keine HIV-Viren mehr im Blut nachgewiesen.
Das sind Einzelfälle, ist aber super wichtig. Wissenschaft und Forschung arbeiten daran, dass es nicht bei Einzelfällen bleibt und deshalb auch solche Treffen wie jetzt in München ab heute die Welt-AIDS-Konferenz, wo man gemeinsam nach Lösungen suchen möchte.
Unsere Kurznachrichten.
In Köln haben gestern mehr als 1 Million Menschen die Parade zum Christopher Street Day verfolgt. Sie war der Höhepunkt der 3 Tage langen Feiern der queeren Community. Mehrere Politikerinnen und Politiker, darunter auch Bundestagspräsidentin Baas und auch Gesundheitsminister Lauterbach, haben die Feiern genutzt und davor gewarnt, Rechte von queeren Menschen abzubauen.
Die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten wächst. Israel hatte gestern eine jemenitische Hafenstadt aus der Luft angegriffen. Dabei sind 6 Menschen gestorben. Es gab mehr als 80 Verletzte. Dieser Angriff war eine Reaktion auf einen Drohnenangriff in Tel Aviv mit einem Toten. Der Angriff wiederum wird der Houthi-Miliz im Jemen zugerechnet. Diese Houthi-Miliz, die vom Iran unterstützt wird, hat aber angekündigt, sie werde weiterhin Israel angreifen.
Und der slowenische Radprofi Tadej Pogacar zum 3. Mal die Tour de France gewonnen. Und das zwar mit Abstand. Mehr als 6 Minuten Vorsprung hatte er vor dem zweitplatzierten Dänen Jonas Vingegaard. Seine Konkurrenten haben nach dem Sieg anerkennend gesagt, dass Pogacar in einer ganz anderen Welt fährt. Bald habe ich Urlaub, nur noch 3 Projekte bis dahin, nur noch 2-mal für einen kranken Kollegen einspringen oder auch mit ganz anderen Worten, Stress pur. Und dann ist der Urlaub da und zack. Man ist krank. Das kenne ich auch. Das ging mir auch schon mal so.
Leisure Sickness nennt sich das. Übersetzt Freizeitkrankheit. Und das gibt's wirklich. Also wenn der lang ersehnte Urlaub da ist, zack, krank.
Druck war weg und dann lache ich flach.
Und dann kamen alle verdrängten Krankheiten durch.
Aus dem Wohnwagen gestiegen und nach der ersten Stufe macht es Knack und dann hat der Hexe geschossen.
Der Hexenschuss, das tut richtig weh. Aber typisch für so eine Freizeitkrankheit sind eher so Symptome wie Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen und sich einfach unglaublich erschöpft fühlen. Ne? Dieses Stressphänomen kennt auch dieser Mann hier.
Meine Erklärung dafür ist, dass man kurz bevor man in Urlaub geht noch relativ viele Sachen erledigen möchte und einen irrsinnigen Stressaufbau hat. Und wenn man dann in den Urlaub geht, fällt eigentlich alles ab. Man fällt in sich zusammen. Das, was so an fehlender Resilienz vorhanden ist, das rächt sich dann. Und ich denke, dann kommen die Krankheiten dazu. Oder vielleicht auch ein bisschen verschleppt.
Hat er ganz gut zusammengefasst, was Fachleute im Endeffekt auch so sehen. Der Körper antwortet auf den Stress. Und wann hat er Zeit dafür? Na klar, im Urlaub. Was wir dagegen tun können, das liegt fast schon auf der Hand. Schon vor dem Urlaub einfach mal anfangen, sich mal was Gutes zu tun, mal eine Pause zu machen, anstatt immer durchzupowern. Und natürlich so typische Tipps wie gesunde Ernährung, Sport machen, ausreichend schlafen. Das klappt aber natürlich nicht immer, wissen wir alle. Was passiert denn da eigentlich in unserem Körper, wenn die Freizeitkrankheit kommt? Das haben wir nachrecherchiert.
Es gibt nämlich so ein Wechselspiel zwischen sozusagen 2 Akteuren in unserem Nervensystem. Stress aktiviert den einen, den Sympathikus, also erhöhte Konzentration, schnellerer Herzschlag. Und der Gegenspieler, der Parasympathikus, der sorgt für Entspannung.
Wenn wir also dauerhaft Stress haben, dann drängt sich der Sympathikus in den Vordergrund. Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet und die Entspannung, also der Parasympathikus, kommt verspätet. Wir haben dann eine schwache Immunabwehr und wir werden krank. Fachleute gehen davon aus, dass etwa jeder 5. so eine Reaktion des Körpers kennt. Und um vorzubeugen, haben viele auch schon eine eigene Methode entwickelt.
Ich fahre nie am ersten Tag nach Arbeitsende in Urlaub. Da brauche ich noch mal 1-2 Tage dazwischen und dann kann der Urlaub beginnen.
Möglichst den Kopf ausschalten.
Das klingt gut, ne? Ist aber nicht immer so einfach. Sollte man versuchen, also richtig in sich reinhören, rechtzeitig handeln, weil eigentlich spürt man ja schon vor dem Urlaub, ob man sich in einer längeren Stressphase befindet, ne? Man ist müde, gereizt, kann vielleicht nicht so abschalten. Dann ist es wirklich wichtig, rechtzeitig zu reagieren und Entspannung zu starten, bevor der Urlaub beginnt, damit man dann im Urlaub nicht krank im Bett liegen muss.
Das war unser Podcast-Angebot für euch heute am Montag. Morgen sind wir dann wieder für euch da. M&M, Marlies und Moritz.
Mit Schokolade oder ohne, auch mit Erdnuss gibt's das Ganze. Schön, dass ihr alle dabei wart, bis zum Ende gehört habt. Ihr könnt uns natürlich immer wissen lassen, wie euch alles gefallen hat. Per Mail geht das, per Sprachnachricht. Danke schon mal dafür, habt einen ganz tollen Tag und dann bis morgen. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.